Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
Und mein Name ist Richard.
Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Immer abwechselnd und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird.
Genau so ist es.
Tja, Richard, wir sind angekommen bei Folge 451. 451.
Schön. So ist es.
Oder?
Ja, 451. Du hast recht.
Lehnen wir uns kurz zurück, klopfen uns auf die Schultern und machen weiter.
Ja. Genau.
Weißt du noch, worum es letzte Woche ging?
Ja, du hast die Geschichte eines Eishändlers erzählt. Also im Grunde ein kurzes Fenster in der Geschichte, als riesige Eisblöcke oder Teile von riesigen Eisblöcken über die Weltmeere verschifft wurden, bis das Ganze dann mehr oder weniger abgelöst worden ist durch die Kältemaschine.
Genau. Frederick Tudor und der Eishandel war die Folge. Und ich muss sagen, es gibt sehr interessantes Feedback, weil ich habe natürlich jetzt sehr den europäischen und nordamerikanischen Raum besprochen. Es ist allerdings schon so, dass es auch noch Teile der Welt gibt, wo dieser Eishandel immer noch eine Rolle spielt. Dazu werden wir aber dann im Feedback kommen.
Na, sehr gut.
Und damit, Richard, würde ich sagen, wir gehen über zum nächsten Teil dieser Folge und das wäre die Geschichte.
Die Geschichte. Daniel, hör dir einmal folgendes Zitat an. Es war eine Lust, Feuer zu legen. Es war eine eigene Lust zu sehen, wie etwas verzehrt wurde, wie es schwarz und zu etwas anderem wurde. Das gelbe Strahlrohr in der Hand, die Mündung dieser mächtigen Schlange, die ihr giftiges Kerosin in die Welt hinaus spie, fühlte er das Blut in seinen Schläfen pochen und seine Hände waren die eines erstaunlichen Dirigenten, der eine Symphonie des Sengens und Brennens aufführte, um die kärglichen Reste der Kulturgeschichte vollends auszutilgen. Auf dem Kopf den Helm mit dem Zeichen 451, in den Augen einen flammenden Widerschein dessen, was nun kommen sollte, knipste er das Feuerzeug an und das Haus flog auf in eine gierige Lohe, die sich rot und gelb und schwarz in den Abendhimmel hineinfraß. Er selber war umschwirrt wie von einem Schwarm von Leuchtkäfern, ein altes Witzwort kam ihm in den Sinn und er hätte am liebsten eine aufgespießte Wurst in die Feuersbrunst hineingehalten, während die Bücher mit dem Flügelschlag weißer Tauben vor dem Haus den Flammentod starben. Während die Bücher in Funkenwirbel aufsprühten und von einem brandgeschwärzten Wind verweht wurden. Du wirst wahrscheinlich nicht erst seit der Nennung des Zeichens 451 auf dem Helm des Feuerlegenden erkannt haben, welcher Beginn eines Science-Fiction-Romans das ist, was ich gerade vorgelesen habe.
Ja, ich denke, das ist aus Fahrenheit 451, oder?
Richtig, es ist Fahrenheit 451, ein Roman von Ray Bradbury. Und der Roman spielt in einer nicht genau angegebenen, recht nahen Zukunft. Es gibt Anhaltspunkte, dass es wohl so um das Jahr 2053 herum angesetzt ist. Und in diesem Roman gibt es Feuerwehrleute wie den oben Agierenden. Im nächsten Absatz würde man dann lernen, dass sein Name Guy Montag ist. Und deren Aufgabe ist es nicht, Feuer zu löschen, sondern stattdessen Dinge zu verbrennen, genauer Bücher zu verbrennen. Mhm. Es ist eine dystopische Vision einer Gesellschaft, in der Bücher generell verboten werden, denn wie sein Charakter im Buch zu diesem Guy Montag sagen wird, ein Buch im Haus nebenan ist wie ein scharf geladenes Gewehr. Bradbury schrieb dieses Buch basierend auf einer Kurzgeschichte in den frühen 1950er Jahren, also mittendrin in der McCarthy-Ära. Die McCarthy-Ära, kurz benannt nach dem anführenden Senator Joseph McCarthy, da startet die US-Regierung eine intensive Kampagne, um mutmaßliche Kommunistinnen und Kommunisten oder die, die damit sympathisieren, in der Regierung, im Militär und in der Unterhaltungsindustrie aufzuspüren und zu verfolgen. Und diese Periode, die auch als Red Scare bekannt ist und so den Beginn des Kalten Kriegs kennzeichnet, die führt zu zahlreichen unbegründeten Anschuldigungen, Verhören und oft auch zu unrechtmäßigen Verurteilungen. Zensur steht dabei natürlich ganz oben. Mhm. Aber Bradbury war natürlich auch beeinflusst von den Bücherverbrennungen in Deutschland, die er als nicht ganz 13-Jähriger mitbekam und die ihn auch nachhaltig prägten. Und so wie für ihn sind wahrscheinlich für viele von uns genau diese Bücherverbrennungen im Jahr 1933 die eindrücklichsten, von denen wir jemals gehört haben. Nicht nur, aber auch, weil sie das beweisen, was Heinrich Heine schon in seiner Tragödie Almansor im Jahr 1823 niedergeschrieben hat, nämlich, das war ein Vorspiel nur. Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen. Mhm. Aber, und das zeigt sich auch schon am Beispiel dieser Tragödie Heines, deren Handlung um 1500 in Granada spielt und Bezug nimmt auf die Verbrennung tausender Bücher durch den Erzbischof von Toledo im Zuge der Reconquista, also der Zurückdrängung der muslimischen Herrscher auf der iberischen Halbinsel. Mhm. Bücherverbrennungen, Zerstörungen im Zuge von Kriegen, aber auch einfach nur Verluste durch Nachlässigkeit, Zensur oder Naturkatastrophen sind keine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Daniel, ich werde mich in dieser Folge 451 den verlorenen Büchern der Geschichte widmen. Es ist natürlich ein weites Feld. Ja. Ich habe mir deswegen einige exemplarisch rausgesucht, die uns aber trotzdem einen Eindruck davon geben sollen, wie schnell ein Werk vom Regal einer Bibliothek in die völlige Vergessenheit verschwinden kann.
Aber nicht deshalb, weil es nicht abgeschrieben wurde. Solche Beispiele haben wir in dem Podcast auch schon besprochen, sondern weil es zerstört wurde, oder?
Ja, in erster Linie, weil es zerstört wurde. Mhm. Bevor ich das jetzt aber tue, muss ich vorher noch die Begrifflichkeit des Buches klären. Ja, wir kennen Bücher ja als diese auf beiden Seiten beschriebenen, gebundenen und mit Deckeln versehenen Machwerke. Die sind relativ betrachtet ziemlich neu. Also nicht nur relativ, sondern absolut betrachtet ziemlich neu. Wir werden in dieser Folge von Tontafeln, Papyri, Bambusstreifen, Pergament und eben diesen Büchern, wie wir sie kennen, hören. Der Einfachheit halber werde ich aber für alle meist das Wort Buch verwenden. Ja, ungeachtet dessen, auf welche Medien diese Worte gebannt wurden. Lass uns gleich einmal mit Tontafeln beginnen. Es ist ja so, das geschriebene Wort ist was, das uns als Menschheit erst sehr spät in unserer Entwicklung zuteil wurde. Ja, wenn wir uns die Entwicklungsgeschichte des Menschen anschauen, dann haben wir im letzten Prozent angefangen, Dinge niederzuschreiben. Ja. Ja. Vielleicht nur kurz, das passiert bei den Sumerern, die ab ca. 3300 vor der Zeitenwende damit beginnen, in erster Linie einmal aus Verwaltungsgründen Piktogramme in Tontafeln zu drücken. Piktogramme, die später vereinfacht werden und zu dem werden, was wir als die Keilschrift kennen. Wir wissen nicht viel darüber, wie viele Bücher damals schon beschrieben bzw. zerstört wurden. Nicht zuletzt, weil sie relativ fragil waren und außerdem im Gegensatz zu den papierenen Büchern war es bei diesen Tontafeln meist nicht das Feuer, sondern das Wasser, dass solchen Tontafel schnell mal den Garaus machen hat können. Wie wichtig Bücher allerdings schon für die Sumerer waren, das erkennen wir nicht nur daran, dass sie Büchern eine übernatürliche Entstehung zusprachen, sondern dass es auch eigene Schreibkaste gegeben hat, deren Aufgabe es nicht nur war zu schreiben, sondern unter anderem auch Magie zu praktizieren. Ja, also Magie, als die auch der Schreibvorgang selbst betrachtet wurde. Ihnen wurde auch die Verantwortung über das Geschriebene übertragen, also direkt von den Königen, so dass etwaige politische Veränderungen nicht dafür sorgen könnten, dass das geschriebene Wort verloren geht. Eine gute Idee, die aber natürlich auch nur so lange funktioniert, solange dieses ganze System funktioniert. Und das tut es natürlich nicht ewig. Also in der Zeit zwischen der Erfindung der Schrift bis zu den antiken Griechen, zu denen wir dann als nächstes schauen werden, werden Bibliotheken gebaut, zum Beispiel in Ur, Adab oder Nippur und wahrscheinlich viele andere, von denen wir nichts wissen, weil sie einfach noch nicht ausgegraben worden sind. Was den meisten von ihnen gemein ist, im Zuge der kriegerischen Auseinandersetzungen, derer es in diesem Zeitraum Jahrtausende gab, verbunden mit den Übergängen der Reiche, also von den Sumerern zu den Akkadiern, zu den Babyloniern, den Assyrern und auch den Persern, wurden diese Bibliotheken immer wieder zerstört. Es wird geschätzt, dass es zwischen 1500 und 300 vor der Zeitenwende über 50 große Bibliotheken gab, die wurden alle zerstört. Und weil wir als Historiker ja vor allem auch auf Geschriebenes angewiesen sind, gibt es deswegen auch Zivilisationen, von denen wir aus genau diesem Grund kaum was wissen. Also zum Beispiel die Hethiter, die im zweiten Jahrtausend vor der Zeitenwende im Gebiet des heutigen Syrien und Israel lebten und von deren Existenz bis auf ein paar Bibelstellen wir erst durch Ausgrabungen im 19. Jahrhundert erfahren haben. In erster Linie, weil im Grunde ihre gesamte Geschichte über die Jahrtausende nicht mehr existent war. Und nicht zuletzt wurden Bücher in jenem Zeitraum nicht nur im Zuge dieser kriegerischen Konflikte zerstört, sondern oft auch gezielt, weil ihnen magische Eigenschaften zugesprochen wurden, die damit ebenfalls zerstört wurden. Vielleicht erinnerst du dich an meine Folge über Kyros den Zweiten, GRG 439, und diese Folge beginne ja mit der Zerstörung der persischen Stadt Persepolis. Mhm. Und im Zuge dieser Zerstörung werden auch alle Bücher der Stadt zerstört. Und darunter ist auch das Avesta, das heilige Buch der zoroastrischen Religion. Und über jenes Buch hieß es, dass es Sätze enthielt, die Gläubigen Unsterblichkeit verleihen konnten. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter in der Geschichte gehen und uns Griechenland anschauen, von dem wir, nehmen wir an, oft einmal der Meinung sind, dass wir sehr viel des literarischen Outputs überliefert bekommen haben, dann müssen wir herausfinden, dass es tatsächlich nur ein kleiner Teil ist. Also selbst die optimistischsten Schätzungen deuten darauf hin, dass ca. 75% der griechischen Literatur, Philosophie und Wissenschaft verloren gegangen sind.
75%?
75%. Der britische Historiker Kenneth Dawer schreibt: Alles, was von den Griechen geschrieben wurde, ist nur in geringstem Maße erhalten geblieben. Wir kennen die Namen von etwa 100 griechischen Historikern, besitzen aber nur die Werke von 3 aus der klassischen Periode und einige weitere aus späteren Zeiten. In Athen wurden zwischen 500 und 200 vor Christus mehr als 2000 Theaterstücke aufgeführt, aber wir können kaum 46 davon lesen oder aufführen. Aus der hellenistischen Periode, also jener nach Alexander dem Großen, wissen wir von 800 Historikerinnen und Historikern, von denen wir eben nur das haben, Fragmente. Und weil ich gerade Historikerinnen gesagt habe, zwar nicht aus der hellenistischen Periode, aber ein gutes Beispiel für eine Dichterin, von deren Werk wir heute aber nur noch Fragmente haben, Corinna von Tanagra, von der wir nicht einmal genau wissen, in welchem Jahrhundert sie gelebt hat. Irgendwann zwischen dem 3. und 5. Und die hat laut Anmerkungen in anderen Werken, Zitaten aus anderen Werken, 5 Bücher geschrieben. Heute existieren davon nur noch ein paar Sätze. Nach Sappho ist sie die bedeutendste Dichterin Griechenlands oder galt als die bedeutendste Dichterin Griechenlands. Aber auch von Sappho selbst, die 9 Bücher geschrieben hat, von der haben wir nur 2 Gedichte und ansonsten Fragmente.
Ja.
Und all die Werke der Kyniker, der Skeptiker und der griechischen Stoiker, von all denen haben wir nur noch einige Zitatsammlungen und Fragmente. Und obwohl die Gründe dafür vor allem auch sich ändernde Geschmäcker oder Moden sind oder auch natürliche Zerstörung des Materials, waren es vor allem auch kriegerische Auseinandersetzungen, Verfolgungen diverser unliebsamer Autoren und Autorinnen und natürlich Feuer, die diesen Werken den Garaus gemacht haben.
Ja.
Eines der besten Beispiele für ein solches Feuer aus der Antike ist natürlich die Bibliothek von Alexandria.
Da sollst du noch mal eine Folge drüber machen.
In GRG 333 habe ich drüber gesprochen, habe aber auch rausgestrichen, dass es tatsächlich nie diesen einen Brand der Bibliothek gab, der sie zerstört hat. Ja. Nicht zuletzt, weil es neben der im Museum gelegenen Hauptbibliothek auch noch einige kleinere gab. Das macht aber keinen großen Unterschied, weil schlussendlich wurden auch große Teile dieser anderen Bibliotheken zerstört, entweder im Rahmen der römischen Belagerung. Da war es aber wahrscheinlich auch eine Lagerhalle direkt am Meer, die ein Raub der Flammen wurde. Also Cäsar zündet ja die ägyptische Flotte an, die komplett abbrennt und mit ihr brennen auch 40.000 Bücher ab, die in einer Lagerhalle sind. Seneca teilt uns diese genaue Zahl mit. Ob diese Bücher überhaupt tatsächlich zur Bibliothek gehört haben, ist nicht einmal sicher. Es ist aber wahrscheinlich, dass sie zumindest, so wie es üblich war, von den Schiffen kamen, die angelegt hatten und verpflichtet waren, alle Bücher abzugeben, damit sie für die Bibliothek kopiert werden können.
Mhm.
Und das Serapeum, das ebenfalls eine beachtliche Sammlung an Büchern hauste, das wurde ja dann von einem Mob zerstört. Es wird meistens gesagt, dass es ein christlicher Mob war, der die alten Religionen und Riten und Traditionen und die Erinnerung daran auch komplett tilgen wollte. Es ist das, was die Historikerin Rebecca Knuth als einen der ursprünglichen drei Gründe der von Regimen ausgehenden Zerstörung von Büchern benannt hat. Also keine Zerstörung im Zuge von Eroberungen, wie wir es zum Beispiel in Mesopotamien eben immer wieder gehabt haben, sondern eine, die ideologisch oder religiös motiviert war. Zensur durch Zerstörung. Wir machen darum jetzt einen Sprung ins antike China, weil dort finden wir zwei Beispiele für eben jenen Grund. Im Jahr 246 vor der Zeitenwende, mit nur 13 Jahren, wird Ying Sheng zum Führer des Qin-Reichs. Vor allem mit Gewalt, aber auch mit Spionage zum Beispiel, schaffte er es, relativ schnell die anderen sechs Königreiche zu unterwerfen, innerhalb von 15 Jahren. Und im Jahr 221 gibt er sich den Titel Qin Shi Huang Di, was so viel bedeutet wie erster erhabener Kaiser von Qin. Er ist damit der erste Kaiser von China. Und gemeinsam mit seinem engen Berater Li Shi schafft es auch tatsächlich, China administrativ zu vereinen. Also Standardisierung der Schrift, des Geldes, diverser Gewichts- und Maßeinheiten, der Bau einer Mauer, die die großen nördlichen Festungen verbindet. Übrigens noch nicht die große Mauer, die wird erst während der Ming-Dynastie gebaut, also einige Zeit später. Was er aber auch machen will, er will die Vergangenheit begraben, beziehungsweise sein Berater Li Shi will das tun. Der selber ist Vertreter der Schule des Legalismus, die neben zentraler Autorität und auch dem Ansatz des Kollektivs über dem Individuum vor allem auch die Ansicht vertritt, dass ein Staat nur dann regieren kann, wenn die Bevölkerung so wenig weiß wie möglich. Aus einer Chronik kennen wir auch den Wortlaut des Schriftstücks, in dem er dem Kaiser seinen Plan mitteilt. Und zwar schreibt er: Euer Diener bittet darum, dass die kaiserlichen Geschichtsschreiber alle Bücher, aber nicht jene der Qin-Dynastie, verbrennen dürfen. Und es ist das Jahr 213 vor der Zeitenwende, als der Kaiser seinem Berater diese Bitte dann auch gewährt. Alle Bibliotheken und ihre Inhalte werden verbrannt. Verschont werden nur die Bücher, die sich mit Landwirtschaft, Medizin oder Prophezeiungen beschäftigen. Selbst allerdings versteckt der Kaiser Bücher über Alchemie, Meditation und Schamanismus. Der Konfuzianismus, bis dahin die vorherrschende philosophische Strömung Chinas, soll damit auch ausgelöscht werden. Gelehrte, die sich dagegen wehren, die werden schließlich bei lebendigem Leib begraben. Zumindest wird es in chinesischen Schriften so vermerkt. Es gibt allerdings auch unterschiedliche Interpretationen dieser Texte. Einige davon sehen diese Darstellung als eine maßlose Übertreibung an, so wie sie auch diese Bücherverbrennung als Übertreibung ansehen.
Okay, also dass es die so in der Form nicht gegeben hat? Oder?
Ja, so in der Form, aber wie gesagt, es ist ein wissenschaftlicher Diskurs hier, wo man nicht sich ganz sicher ist, ob das tatsächlich so stattgefunden hat.
Verstehe. Aber an sich wäre das ja schon die Idee, auch wie bei Fahrenheit 451, also wirklich das Auslöschen der Vergangenheit.
Genau. Eine Ausgabe der Schriften des Konfuzius wird dann übrigens nach dem Tod des Kaisers in der kaiserlichen Bibliothek gefunden. Es ist gut möglich, dass ein Bibliothekar sie dort versteckt hat, um sie zu sichern. Diese Bibliothek übrigens, die wird dann auch im Zuge der Machtkämpfe nach dem Tod des Kaisers ebenfalls niedergebrannt. Und falls du dich fragst, war dieses ganze Wissen jetzt verloren? Tatsächlich war es nicht verloren. Also ab 207 vor der Zeitenwende unter dem neuen Kaiser werden viele Werke einfach wieder neu geschrieben, denn, wie es nicht unüblich war, viele Gelehrte hatten die Inhalte dieser Werke einfach auswendig gelernt. Ja, und dann hat man es einfach neu aufschreiben können.
Ja.
Nachdem wir jetzt also von vor allem ideologisch motivierter Zerstörung gehört haben, schauen wir uns noch Bücherzerstörung basierend auf religiösen Gründen im antiken China an. Und das hat mit dem Buddhismus zu tun. Als im ersten Jahrhundert der Buddhismus in China Fuß fasst, stößt er auf großen Widerstand, vor allem durch die Vertreter des Neokonfuzianismus. Und nicht unähnlich der Art und Weise, wie die Vertreter des Legalismus, die Vertreter des Konfuzianismus verfolgten, tun sie jetzt dasselbe mit dem Buddhismus. Also Texte werden konfisziert, oft auch zerstört, Mönche werden verfolgt und zwar über einen langen Zeitraum. Also noch im Jahr 845 werden 4600 buddhistische Tempel und deren Inhalte zerstört. Etliche Texte werden dabei vernichtet. Übrigens erst im Jahr 1900 werden in einem Höhlengeflecht in der Provinz Gansu, gelegen an der Route der Seidenstraße, tausende buddhistische Texte gefunden. Ein Mönch namens Yu Sun hat im Jahr 366 damit begonnen, diese Höhlen anzulegen, die dann über einen Zeitraum von 1500 Jahren erweitert werden und mit buddhistischen Texten befüllt. Also im Grunde eine eigene Bibliothek in einem Höhlengeflecht mit ungefähr 50.000 Manuskripten und Kunstwerken. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass die Zerstörung von Bibliotheken in der Antike vor allem in jenes Camp der Zerstörung im Zuge von Eroberungen fällt. Vor allem leiden Bibliotheken aber auch sehr unter Feuer, das nicht immer absichtlich ausbricht. Nirgendwo sonst trifft es mehr zu als im antiken Rom, wohl vor allem auch, weil es dort enorm viele Bibliotheken gab. Zuerst waren es private Sammlungen, Bücher wurden für diesen Zweck auf der Straße verkauft für diese Sammlungen. Und Julius Caesar, der war jener, der die erste öffentliche Bibliothek geplant gehabt hat. Der Direktor dieser Bibliothek hätte ein gewisser Marcus Terentius Varro sein sollen, selbst Verfasser.
Hätte.
Selbst war der Verfasser von 74 Werken. Nur der Eröffnung dieser ersten Bibliothek kommt etwas dazwischen, nämlich die Ermordung Caesars im Jahr 44 vor der Zeitenwende. Varro stirbt ein Jahr später und so ist es dann an Gaius Asinius Pollio, der schließlich die erste öffentliche Bibliothek gründet. Laut Sueton enthält die griechische und lateinische Texte. Und in weiterer Folge werden vor allem von Kaisern weitere öffentliche Bibliotheken gegründet und brennen beinahe alle irgendwann nieder. Also ein paar Beispiele. Octavius Augustus gründet zwei, die brennen nieder. Marcus Ulpius Trajan stattet ein Forum im Jahr 114 mit der Ulpia-Bibliothek aus, die über 20.000 Werke beinhaltet. Sie wird dann im Zuge eines Feuers im 5. Jahrhundert zerstört. Vespasian gründet eine öffentliche Bibliothek im Tempel des Friedens. Sie brennt dann im Jahr 191 ab. Unter den Werken, die dort abbrennen, sind auch Manuskripte des berühmten Arztes Galen von Pergamon, der uns ja auch schon einige Male begegnet ist. Der hatte seine Manuskripte dort abgelegt, weil er diese Bibliothek für einen sicheren Ort gehalten hat. Bibliotheken waren übrigens oft auch mit öffentlichen Bädern verbunden. Caracalla ließ zum Beispiel ein Bad inklusive Bibliothek bauen, das Platz für 1500 Menschen gehabt hat und alle haben Zugang dazu gehabt, sogar Sklaven und gleichzeitig konnten sie eben dort Bücher in griechischer und lateinischer Sprache lesen.
Also das heißt, Lesen in der Badewanne war in der Antike schon ein Ding.
Richtig. Weströmische Bibliotheken, die nicht Raub der Flammen unabsichtlicher Brände wurden, die werden dann schließlich mit dem Fall Westroms zerstört und läuten für Europa eine beinahe buchlose Zeit ein. Vor allem aber auch eine bibliothekslose Zeit. Es ist vor allem Byzanz zu verdanken, dass ein großer Teil des antiken Wissens nicht komplett verloren geht. Also wir haben das ja in GRG 400, als wir den hervorragenden Byzantinisten Günther L. Fuchs zu Gast gehabt haben, ja schon besprochen. Aber ohne Byzanz, wo irgendwann zwischen dem 2. und 3. Jahrhundert auch der Kodex, also beidseitig beschriftete Seiten, das dominante Medium für Bücher wurden. Ohne Byzanz hätten wir heute höchstwahrscheinlich keine Werke von Plato, Aristoteles, Herodot, Thukydides oder Archimedes. Selbst ist Byzanz aber natürlich auch nicht vor Zerstörung gefeit, auch aus eigenen Reihen, wenn man so will. Ja, im Jahr 1204, 4. Kreuzzug, wird die Stadt von Kreuzfahrern geplündert. Neben Mord und Totschlag wird da ja auch alles mitgenommen, was nicht nied- und nagelfest ist. Und was zerstört werden kann, wird zerstört. Darunter auch tausende Manuskripte. An den Rändern Europas waren es im frühen Mittelalter dann vor allem auch die arabischen Reiche, wo weiterhin Texte auch der griechischen und römischen Antike übersetzt und kopiert wurden. Teilweise aber auch in den Klöstern Europas. Also sowohl im arabischen Raum als auch in den Klöstern war dieses Konservieren dieser Texte und dieses Kopieren, das war Teil des religiösen Lebens. Also in der karolingischen Zeit gibt es auch einige wenige, aber wichtige Bibliotheken. Zum Beispiel Fulda Die wird aber im Laufe des Dreißigjährigen Kriegs zerstört, einige Zeit später. Mhm. Oder Monte Cassino, die im Laufe ihrer Existenz immer wieder mal zerstört und neu aufgebaut wird. Zum letzten Mal zerstört im Zweiten Weltkrieg durch die Alliierten. Die Bücher der Bibliothek waren zu dem Zeitpunkt aber schon in den Vatikan transportiert worden, wahrscheinlich von den Nazis selbst.
Mhm. Ein bisschen habe ich von dieser Geschichte auch erzählt in meiner Folge über den Kodex des Archimedes.
Genau. Ja.
Der auch einen ähnlichen Weg nimmt.
Genau, deswegen werde ich jetzt in dieser Folge auch nicht über Palimpseste reden, ja? Die natürlich auch ein Grund sind, warum Bücher verloren gehen. Oder später dann wiedergefunden werden, wenn wir Glück haben, so wie im Fall deiner Geschichte. Im Zuge diverser Kriege und auch im Zuge des Handels, der stattfindet, landen dann schließlich vor allem im 11. und 12. Jahrhundert viele dieser Texte über den Umweg der arabischen Welt und Byzanz wieder im Westen. Es ist deswegen auch nicht verwunderlich, dass in Europa das geschriebene Wort und auch die Fähigkeit zu lesen eigentlich bis zu Beginn der Renaissance fest in der Hand der Kirche liegt. In den nächsten Jahrhunderten werden es vor allem ideologische und religiöse Gründe sein, die die Bücher verschwinden lassen. Nicht immer. Auch Krieg spielt immer wieder eine große Rolle. Zum Beispiel als die Osmanen im Jahr 1068 die Stadt Al-Kahira in Ägypten einnehmen, wo nach der Gründung der Stadt durch die Fatimiden im Jahr 969 die größten Bibliotheken des Islam standen. Und all diese Bibliotheken werden im Zuge dieser Eroberung zerstört. Dasselbe passiert mit großen Bibliotheksstädten wie Merv, das im Zuge der Eroberung durch die Mongolen im 13. Jahrhundert völlig zerstört wird. Heute so gut wie unbekannt, damals war es eine der wichtigsten Städte überhaupt, nicht zuletzt eben aufgrund seiner riesigen Bibliotheken. Und auch die zu Beginn angesprochene Reconquista, also deren Bücherverbrennung nach der Einnahme Granadas von Heinrich Heine beschrieben wird, folgt auch diesem Muster. Also der Name der Tragödie, die Heine geschrieben hat, Almansor, ist interessant, weil es ist der Name seines Protagonisten, eines jungen Mauren, der allerdings einen historischen Namensvetter hat, nämlich Almansur, auch bekannt bei uns als Almansor, der 500 Jahre vorher die Alleinherrschaft im Kalifat von Cordoba an sich gerissen hat und im Zuge dessen alle Bücher der königlichen Bibliothek verbrennen lässt, die von seinen Beratern als nicht heilig eingestuft werden. Und 500 Jahre später brennen eben in Granada, dem letzten Überbleibsel des Islamischen Reichs auf der Iberischen Halbinsel, über 5000 islamische Bücher zusammengesammelt auf Geheiß des Erzbischofs von Toledo, aber mit Zustimmung Ferdinands des V. und Königin Isabella der I. von Kastilien, den katholischen Monarchen. Du hast ein bisschen über sie in GAG 430 gesprochen, als du über Johanna die I. von Kastilien gesprochen hast.
Ja.
Der Erzbischof von Toledo, ein gewisser Cisneros, der war nämlich der Beichtvater dieser Königin Isabella und er überzeugt sie davon, dass ein Sieg erst vollständig wäre, wenn es keine Bücher mehr gäbe, die die Menschen heimlich lesen könnten. Also er sagt selbst, mit einem neuen Glauben, der den Bewohnern jetzt aufoktroyiert würde, wäre es nicht genug. Der alte Glaube muss komplett ausgemerzt werden und das passiert eben über die Verbrennung dieser Bücher. Es ist ein Gedanke, der in der neuen Welt von den Spaniern noch weitergetrieben wird. Also im Zuge der Eroberungszüge durch die Konquistadoren, die in Mittel- und Südamerika einfallen, werden die Kulturen der Inka, Azteken und Maya durch die systematische Zerstörung ihrer Schriften eigentlich zu Asche gemacht. Der erste Bischof von Mexiko, Juan de Zumarraga, der war im Jahr 1527 vom spanischen König Karl V. nach Mexiko geschickt worden, wo er dann im Jahr 1530 all die Schriften der Azteken und ihre Bildnisse auf einem riesigen Scheiterhaufen verbrennen lässt. Es ist etwas, was der Franziskaner Diego de Landa im Jahr 1562 mit allem, was in den unterschiedlichen Maya-Sprachen geschrieben ist, auch tun wird. Also es sind Bücherverbrennungen, durch die die Grundlage ganzer Kulturen beinahe unwiederbringlich zerstört werden. Und der Hauptgrund, weshalb heute nur noch Teile von 4 Maya-Kodizes existieren. Ich bin mir nicht sicher, wie viel davon ich in meiner Folge über die Maya in GAG 410 erzählt habe, oder ob ich es überhaupt erzählt habe. Aber Landa, der wird später aufgrund dieses Autodafé, wie so eine Verbrennung auch genannt wird, also Akt des Glaubens, der wird angeklagt, weil dieser Akt wohl selbst den spanischen Kolonialherren zu weit ging. Was mir übrigens auch ein bisschen erinnert hat an deine Folge über El Dorado, GRG 436. Nur spielt sich das natürlich weiter im Süden bei den Inka ab.
Ja, das Interessante, die Leute vor Ort, die schlagen übers Ziel hinaus, quasi machen eigentlich mehr, als man eigentlich von Seiten des Königs oder des Kaisers eigentlich verlangt hätte. Ne?
Ja. Landa wird schließlich nach mehreren Jahren des Prozesses aber freigesprochen. Und zwei Jahre später wird er dann auch zum Bischof von Yucatan ernannt. Machen wir wieder einen Sprung zurück nach Europa, weil dort passiert zur selben Zeit etwas, was auch viele zerstörte Bücher als Folge haben wird. Und zwar die Reformation. Es ist eine Entwicklung, die vor allem durch eine Erfindung eingeleitet wird, nämlich die Druckpresse. Es können mittlerweile weit mehr Bücher in viel größeren Auflagen hergestellt werden und verbreitet werden. Und diese eiserne Hand, mit der die Kirche die Reproduktion von Wissen festhält, die verliert jetzt ihren festen Griff auf die Dinge. Ja, also Sachen wie Korruption der religiösen Führung, die kommen jetzt auch durch den erweiterten Zugang zu Texten an die Öffentlichkeit. Mehr Leute lernen auch zu lesen. Das führt dann in weiterer Folge eben auch zur Reformation. Die Menschen haben jetzt direkten Zugang zur Bibel und anderen religiösen Schriften, weil sie auch in ihren Sprachen veröffentlicht werden. Es ist eine massive Umwälzung, die auch wieder mit einer Menge an verbrannten bzw. zerstörten Büchern einhergeht. Anfangs sind es die Schriften der Reformatoren, die brennen. Ja. Zuerst die des Jan Hus, der schließlich im Jahr 1415 nach dem Konzil von Konstanz selbst auf dem Scheiterhaufen hingerichtet wird. Später sind es die Texte Luthers, Zwinglis und anderer Reformatoren. Danach geht es dann in die andere Richtung. Du erinnerst dich vielleicht noch an meine Folge zu Hans Holbein und Christina von Dänemark, ist nicht so lang her, GRG 447, wo ich über den Bruch Heinrichs des VIII. Mit der katholischen Kirche und die Gründung der anglikanischen Kirche gesprochen habe. Und im Zuge dessen lässt Heinrich ja Klöster und Kirchen schließen oder zerstören und damit auch eine Unmenge religiöser Schriften. Sein Sohn Edward VI., der Sohn von Jane Seymour, der geht noch einen Schritt weiter. Er lässt zwischen 1549 und 1550 beinahe die gesamte Bibliothek der Universität Oxford zerstören. Es ist eine Bibliothek, die mittelalterliche Schriften gehabt hat, die aber auch antike Texte von Plato, Aristoteles und Cicero enthalten hat. Und es wird geschätzt, dass in diesen Jahren ungefähr 96% der Bücher aus dieser ursprünglichen Bibliothek entfernt wurden, zerstört oder verkauft oder einfach anderweitig verarbeitet. Zum Beispiel, um Handschuhe zu machen.
Okay, Handschuhe wegen dem Leder.
Ja. Ah. Unter Edwards Nachfolgerin, seiner Schwester Elisabeth I., die Tochter von Anne Boleyn, wird die Universitätsbibliothek aber wieder aufgebaut. Zuständig dafür ist ein gewisser Thomas Bodley, Diplomat und Bibliothekar, weshalb die Bibliothek der Universität Oxford heute auch Bodleian Library heißt. Bevor wir uns jetzt ins 20. Jahrhundert begeben, lass mich noch eine Zerstörung einer Bibliothek herausstreichen, die nicht aus ideologischen oder religiösen Gründen geschieht, sondern aus kriegerischen und wohl auch um jene, die darunter leiden, wie soll ich sagen, zu erniedrigen. Es geht dabei um die US-amerikanische Library of Congress. Am 18. Juni 1812 hatten ja die USA Großbritannien den Krieg erklärt. Das ist der Beginn des Kriegs von 1812. Die Gründe dafür, warum dieser Krieg ausbricht, darüber wird noch immer heiß diskutiert. Wahrscheinlich geht es um maritime Rechte, aber es geht wahrscheinlich auch um Nationalstolz. Und im Zuge dieses Kriegs zerstören zuerst US-Truppen im April 1813 nach einer Schlacht in Kanada, die Verbündete der Briten waren, das Parlament in Toronto inklusive der zugehörigen Rechtsbibliothek. Und ein Dreivierteljahr später, im August 1814, landen die Briten in Chesapeake Bay und marschieren dann in Washington D.C. ein. Nicht als Kollateralschaden, sondern mit voller Absicht werden das Kapitol und die in am Flügel des Kapitols angesiedelte Library of Congress Ziel der Briten und sie brennen alles nieder. Jetzt haben wir natürlich schon von riesigen Bibliotheken gehört und da kommen uns wahrscheinlich die 3076 Bücher, die die Library of Congress in ihrem Katalog vermerkt gehabt hat, recht wenig vor. Trotzdem beinahe alle verbrennen im Zuge dieses Angriffs der Briten. Hier gibt es jetzt aber noch eine interessante Anekdote. Thomas Jefferson, Gründervater, Präsident der USA von 1801 bis 1809 und selbst begeisterter Leser und Büchersammler, der bietet der Library of Congress daraufhin an, sie könnten ihm seine private Sammlung abkaufen. Es sind zwischen 9 und 10.000 Bücher in seiner Sammlung, also weit mehr als in der ursprünglichen Library of Congress. Es ist aber nicht ganz uneigennützig. Er braucht nämlich Geld, er muss Schulden bezahlen. Und er möchte auch, dass seine Sammlung nach seinem Tod so intakt wie möglich bleibt. Es macht sich relativ schnell Widerstand breit, weil einige der Bücher aus der Sammlung so gar nicht den moralischen Vorstellungen mancher Repräsentanten entsprechen. Stein des Anstoßes sind zum Beispiel Werke von Voltaire oder auch John Locke. Nichtsdestotrotz, im Jänner 1815 unterschreibt Präsident Madison ein Gesetz, das den Ankauf von 6.487 Büchern aus der Sammlung Jeffersons erlaubt. Und Jefferson erhält dafür 23.950 US-Dollar. Ziemlicher Betrag. Inflationsbereinigt um die 480.000 Dollar. Ein kleines Addendum dazu, im Jahr 1851 ist die Sammlung der Library of Congress schon auf 55.000 Stück angewachsen. Ein Feuer allerdings zerstört wieder 35.000 davon, auch einen Teil der Sammlung Jeffersons. Heute allerdings ist die Library of Congress die größte Bibliothek der Welt mit über 170 Millionen Objekten, 25 Millionen davon sind Bücher.
Nicht schlecht. Ist es da auch so in den USA, wie in Deutschland, hast du ja auch so eine Pflichtabgabe bei so, wenn du ein Buch veröffentlichst? Wahrscheinlich.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es eine Pflichtabgabe ist. Ich weiß, dass jedes Exemplar eines veröffentlichten Buchs in den USA in der Library of Congress landet.
Daher wächst es wahrscheinlich auch relativ schnell.
Ja. Es war ja immer die Frage, ist die Library of Congress die größte oder die British Library? Ich glaube, wir haben da schon mal drüber diskutiert. Ich glaube, es gab auch einmal so ein bisschen ein Kopf an Kopf, aber mittlerweile ist die Library of Congress auf jeden Fall die größte. Ja, und jetzt sind wir an jenem Punkt angekommen, mit dem ich diese Folge begonnen habe, dem 20. Jahrhundert und den Bücherverbrennungen 1933 in Deutschland durch die Nationalsozialisten und ihre Sympathisanten und Mittäter. Bevor ich mehr drüber rede, will ich noch einmal Rebecca Knuth zitieren, die in ihrem Buch Libricide über Bücherverbrennungen im 20. Jahrhundert schreibt. Und darin führt sie aus, welche Rahmenbedingungen existieren mussten im 20. Jahrhundert, dass es zu solchen groß angelegten Bücherverbrennungen kommen konnte. Desintegrative Zustände auf nationaler Ebene schaffen ein Umfeld, in dem Gewalt gedeiht. Die gestresste und desorientierte Bevölkerung wendet sich an Führer, die durch eine neue politische und soziale Struktur basierend auf transformatorischen Ideen Erleichterung versprechen. Diese Ideen, die reaktionär, also nationalistisch, imperialistisch, militaristisch, rassistisch oder religiös und oder revolutionär kommunistisch sein können, rechtfertigen und verherrlichen sogar den Einsatz von Gewalt, um Ziele wie nationale Erfüllung oder die Verwirklichung einer utopischen Welt zu erreichen. Wenn Regime die Kontrolle festigen, oft zu totalitären Systemen werdend, neigen sie dazu, Bibliotheken und Bücher in einem verdächtigen Licht zu sehen. Entweder als inhärent aufrührerisch oder als Werkzeug des Feindes oder als Sündenbock für eine Nation, eine ethnische Gruppe oder eine Klasse von Menschen, die ihre Politik behindert. Plünderung, Vereinnahmung, Zensur, Vernachlässigung und gewaltsame Zerstörung von Büchern und Bibliotheken sind daher sanktionierte Praktiken. Und das ist genau die Situation, als Hitler am 30. Jänner 1933 von Paul von Hindenburg zum Kanzler ernannt wird. Unter der Führung der deutschen Studentenschaft beginnen jetzt organisierte Aktionen gegen als undeutsch empfundene Literaturaktion, die am 12. April 1933 unter dem Namen Wider den undeutschen Geist beginnt. Die bekannteste dieser Bücherverbrennungen erfolgt dann am 10. Mai 1933. Ja, Studierende, Professoren, aber auch Rektoren und Bibliothekare versammeln sich in vielen deutschen Universitätsstädten, darunter Berlin, München und Heidelberg, um Bücher zu verbrennen. In Frankfurt zum Beispiel werden die Bücher auf Lastwägen herangekarrt. Die Menschen bilden Menschenketten, um die Bücher ins Feuer werfen zu können. Diese Bücher stammen von jüdischen, kommunistischen und pazifistischen Autorinnen und Autoren, aber auch jenen, die den ideologischen Ansichten der Nationalsozialisten widersprechen. zusammengesammelt werden sie aus Bibliotheken, Buchhandlungen oder privaten Sammlungen. Und es sind zu viele Namen, um sie jetzt alle hier aufzuzählen, aber unter den Autorinnen und Autoren der Bücher, die verbrannt werden, sind zum Beispiel der eingangs erwähnte Heinrich Heine, auch Erich Maria Remarque, Bertolt Brecht, Thomas Mann, Helen Keller, H.G. Wells, Max Brod und auch Sigmund Freud.
Mir fällt immer noch Erich Kästner ein, der war auch.
Auch Erich Kästner. Erich Kästner hat dann sogar öffentlich protestiert. Mhm. Über einen Zeitraum von insgesamt 8 Monaten werden an unterschiedlichen Orten in Deutschland Bücher verbrannt im Jahr 1933 und am Ende sind es geschätzt 25.000 Bücher, die ein Raub der Flammen werden. Die Weltöffentlichkeit ist über diese Barbarei natürlich entsetzt, aber für viele in Deutschland lebende Autorinnen und Autoren ist es nur der Auftakt für Repressionen, die oft in Schreib- oder Veröffentlichungsverboten münden. Und wer nicht rechtzeitig ins Exil geht, und Tausende tun das, wird sogar verhaftet, gefoltert oder ermordet. Ich würde jetzt gern sagen, dass diese Bücherverbrennungen in Deutschland die letzten groß angelegten Zerstörungen von Büchern im 20. Jahrhundert waren. Das waren sie aber natürlich nicht. 2 möchte ich noch herausstreichen. Wir haben vorhin gehört, welcher Rahmenbedingungen es im 20. Jahrhundert bedarf, dass so etwas überhaupt möglich ist. Und wir finden es neben der Sowjetunion, vor allem unter Stalin, auch in China. Dort beginnt im Jahr 1966 die sogenannte Kulturrevolution. Und obwohl in China zu jenem Zeitpunkt schon seit Jahrzehnten die Verbrennung von Büchern immer wieder mal durchgeführt worden ist, wird das jetzt noch einmal so richtig forciert. Ziel ist die Beseitigung bourgeoiser Elemente, althergebrachter Kultur, Tradition und Ideen, die sollen alle ausgemerzt werden. Im Zuge dessen werden zum Beispiel alle Bücher der Bibliothek der Universität Peking, die als schädlich für die Bevölkerung angesehen werden, zerstört. Autoren und Autorinnen selbst werden in Umerziehungslager geschickt oder einfach eingesperrt. Viele sterben im Zuge dessen oder werden schlichtweg vergessen. Das letzte Beispiel für die absichtliche Zerstörung einer Bibliothek und im Zuge dessen des Verlusts von Millionen von Objekten ist eines, das uns zeitlich am nächsten liegt. Und zwar während des Bosnienkriegs, der zwischen 1992 und 1995 wütet. Da wird am 25. August 1992 im Zuge der Belagerung der Stadt Sarajevo, die im Grunde die ganze Zeit belagert wurde, die Nationalbibliothek von Bosnien-Herzegowina durch Truppen der Republik Srpska bombardiert. Die Attacke auf das Gebäude, das mit blauen Fahnen klar als Kulturdenkmal markiert ist, erfolgt mit 25 Brandgranaten. Der Angriff selbst dauert eine halbe Stunde. Das Feuer brennt aber tagelang. Freiwillige versuchen trotz der ständigen Gefahr durch Scharfschützen oder weitere Bombardierungen zu retten, was sie können. Eine 32-jährige Bibliothekarin, Aida Buturovic, die wird dabei auch getötet. Die Rettungsversuche, die nutzen nicht wahnsinnig viel. Nach 3 Tagen ist das Gebäude komplett zerstört und beinahe alles, was drin war. Über 1,5 Millionen Bücher, über 155.000 seltene Texte, 478 Manuskripte und Millionen von Zeitschriften werden dabei zerstört. Das Gebäude wurde dann neu errichtet und 22 Jahre später im Jahr 2014 wieder eröffnet. Die verlorenen Objekte, viele davon unwiederbringliche Quellen, vor allem auch der kulturellen Identität des Landes, die bleiben aber genau das, nämlich verloren. Lass mich das Ganze mit einem Zitat von José Luis Borges schließen, das uns vielleicht verstehen lässt, weshalb Bücher den Stellenwert haben, den sie haben und warum im Laufe der Geschichte so viele Eroberer, Kriegstreiber oder totalitäre Führer so ein großes Interesse daran gehabt haben und haben, Bücher zu zerstören. Von allen Instrumenten des Menschen ist zweifellos das Buch das wundersamste. Die anderen Instrumente sind Erweiterungen seines Körpers. Das Mikroskop, das Teleskop sind Erweiterungen seines Sehvermögens. Das Telefon ist die Erweiterung seiner Stimme. Dann haben wir den Pflug und das Schwert, Verlängerungen des Arms. Aber das Buch ist etwas ganz anderes. Das Buch ist eine Erweiterung der Erinnerung und der Fantasie.
Sehr spannend, Richard. Vielen, vielen Dank. Ist ja auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ist keine fröhliche Geschichte.
Ist keine fröhliche Geschichte, ne?
Aber eine sehr, sehr spannende, weil Bücher ja wirklich so einen ganz eigenen Stellenwert haben. Also auch, wie du das jetzt erzählt hast, über die letzten Jahrtausende immer wieder auch so Opfer, also beziehungsweise versucht wurde, eben bewusst die zu zerstören, um damit auch Kultur zu zerstören. Und es gibt wahrscheinlich wirklich nichts anderes, was so eindrücklich auch als Symbol für Kultur steht. Das ist ja einerseits natürlich das Physische, der physische Eingriff, aber letztlich ja viel mehr als nur der physische, sondern es steht ja für nicht nur das Wissen, das da drin steht, sondern es steht auch symbolisch auch für Kulturen.
Genau. Also ich glaube, eben deswegen finde ich auch dieses Zitat von Borges so passend, weil Bücher, die erlauben es uns, in Dinge einzutauchen, die vor uns passiert sind, was gleichzeitig aber eben auch bedeutet, dass sie die Fähigkeit haben, Identität zu stiften, Kultur zu stiften im Grunde. Und wenn du diese Dinge wegnimmst, dann nimmst du Menschen, die sie kulturell ausmacht. Ja, und es ist eben oft mit Absicht gemacht worden. Also ich habe jetzt hier viele Dinge nicht mit reinnehmen können, die vor allem auch in diese Sparte der ideologisch oder religiös motivierten Bücherverbrennungen oder Bücherzerstörungen fallen. Aber das zieht sich durch im Grund die gesamte Geschichte der Menschheit, seit es Bücher gibt.
Ja.
Und um jetzt wieder zurückzukehren zur Einleitung und zur Fahrenheit 451, ich meine, natürlich äußerst plakativ das Ganze, aber der Kern ist natürlich, Bücher können gefährlich sein für Leute, die nicht wollen, dass sich Ideen verbreiten, die gegen das stehen, für das sie stehen.
Ja.
Und die einfachste Möglichkeit, dagegen symbolisch auch vorzugehen, ist die Verbrennung von Büchern.
Ja. Die ja auch so eine extrem große Symbolkraft hat, weil sie auch so eindrücklich ist. Also so eine Bücherverbrennung, was man auch so von Bildern und so kennt. Das ist einfach auch, also es ist auch kein Wunder, dass die Nationalsozialisten das auch gewählt haben als Mittel. Also die hätten die Bücher auch anders zerstören können. Aber diese Bücherverbrennung so als Akt, so als gemeinschaftlicher Akt, das ist auch extrem symbolkräftig.
Ja. Ich war auch relativ überrascht, als ich angefangen habe, diese Folge zu recherchieren, wie weit verbreitet es auch tatsächlich ist. Also ich habe zum Beispiel, und dann können wir vielleicht auch gleich über die Literatur sprechen, von Rebecca Knut, die ich jetzt einige Male zitiert habe, gibt es nicht nur eins, sondern es gibt zwei Bücher über Bücherverbrennungen im 20. Jahrhundert allein. Das eine, Libricide, da geht es in erster Linie darum, von Regimen sanktionierte Bücherverbrennungen. Und im zweiten Buch geht es dann um jene, die ideologisch motiviert oder religiös motiviert, aber nicht Teil des Regimes sind, Bücher oder Schriften oder Bibliotheken zerstören. Also allein darüber kann man ganze Bücher schreiben. Eines der Hauptbücher, die ich verwendet habe jetzt für diese Folge, ist von Fernando Baez, A Universal History of the Destruction of Books. Es hat aber auch Lucien Polastron ein Buch geschrieben, das heißt Books on Fire, The Destruction of Libraries Throughout History. Das heißt, es gibt einige Literatur dazu, was eben auch aufzeigt, wie weit verbreitet dieses Phänomen ist, ja, und wie komplex es auch tatsächlich ist, ja, welche unterschiedlichen Dinge damit bezweckt wurden. Aber auch natürlich, wie soll ich sagen, dass es nicht immer mit Absicht passiert ist, wenn Bücher verbrannt wurden, sondern dass es einfach auch so ein bisschen in der Natur der Sache ist, dass was brennen kann, brennt.
Ja.
Und wie wir am Beispiel des antiken Roms gesehen haben, da ist meistens einfach das Feuer, das nicht absichtlich gelegt wird, das die Bücher zerstört. Wobei man auch sagen muss, und ich habe das jetzt auch auslassen, es hat auch einige Kaiser gegeben, die tatsächlich Bücher absichtlich zerstören haben lassen, die ihnen zuwider waren, auch solche, die selbst begeisterte Leser waren. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der immer wieder rausgestrichen wird, auch in dieser Literatur, ist die Zerstörung von Büchern ist nicht einfach nur etwas, was von ignoranten Menschen gemacht wird, ja, die Bücher hassen, sondern es wird auch oft von jenen gemacht, die grundsätzlich Bücher mögen und was Bücher können, aber die spezifischen Bücher, die verbrannt werden, die gehen eben gegen ihre eigene Ideologie.
Naja, ich meine, das war ja auch in der Vergangenheit so, dass dieses Bücherzerstören ja dazu geführt hat, dass diese Informationen auch nicht mehr zugänglich waren. In der Gegenwart ist es ja insofern anders, weil da ist es so viel digitalisiert, dass man nicht mehr davon ausgehen kann, dass die Zerstörung nicht dazu führt, dass die Menschen keinen Zugriff mehr auf dieses Wissen haben, sondern man müsste heute ja irgendwie auch die Server mit zerstören.
Ja, also deswegen denke ich auch, sind vor allem Bücherverbrennungen, die heute symbolisch und jetzt auch nicht von wie soll ich sagen, in sich geschlossenen Regimen gemacht werden, wie in China oder der Sowjetunion, die ja tatsächlich auch darauf abgezielt haben, im Grunde alles zu vernichten, was von bestimmten Autorinnen und Autoren produziert worden ist, dass jene, die nicht in so einem Rahmen passieren, dass die in erster Linie ein symbolischer Akt sind. Ja. Ja.
Und was in Fahrenheit passiert, ist dann der erste Schritt, also das Zerstören, und der zweite Schritt kommt dann mal 1984. Das ist dann die Umschreibung dessen, was man vorher zerstört hat.
Ja, genau. Übrigens, Ray Bradbury hat sein Werk in einer öffentlichen Bibliothek geschrieben.
Sehr gut.
Und zwar relativ schnell. Also das Ganze basierte auf einer Kurzgeschichte. Hat er, glaube ich, in 9 Tagen geschrieben. Dann hat sein Verlag gemeint, ja, er soll aus dieser Kurzgeschichte ein Buch machen. Da hat er, glaube ich, nochmal 9 Tage geschrieben und dann war Fahrenheit 451 fertig.
Ja.
Der Titel Fahrenheit 451 soll ja laut Bradbury die Temperatur bezeichnen, bei der Papier spontan Feuer fängt, also ohne eine Feuerquelle. Stimmt dann nicht.
Ja, okay.
Ja, es muss um einiges mehr sein. Natürlich hängt es auch immer von der Beschaffenheit des Papiers ab, ab wann das passiert, aber es muss um einiges höher sein als das, was sich Bradbury da überlegt hat.
Ja, er konnte halt nur in dieser Bibliothek recherchieren, wo er gerade gearbeitet hat.
Da hat es kein spezifisches Buch darüber gegeben.
Sehr, sehr spannende Folge, Richard. Sehr gute Idee, so die Geschichte des Bücherzerstörens. Mir fällt auch noch ein als Beispiel, es gab ja, weil du die Reformation angesprochen hast, eine Zeit während der Gegenreformation, wo in den Gebieten dann auch nicht mehr die Lutherbibel erlaubt war. Da gab es dann extra so Schmuggellinien, wo man sich die Lutherbibel dann heimlich zugesteckt hat.
Ja. Es hat immer wieder, also es ist natürlich Teil dieses ganzen Prozesses und solche Dinge, dass du dann auch so Gegenbewegungen hast, die im Grund dann, wenn ein Buch ein gefährliches Gut ist, dann musst du es halt einfach heimlich unter die Leute bringen.
Ja. Gibt es auch einen Hinweisgeber oder eine Hinweisgeberin?
Es gibt keinen Hinweisgeber oder einen Hinweisgeber. Ich habe gewartet auf die 451 und war dann froh, dass ich dran bin. Und dass ich dann diese Folge drüber machen kann.
Ich verstehe, das war schon von langer Hand geplant.
Naja, so wie wir halt von langer Hand planen. Also ich glaube, das ist ja auch, wann hat sich unser Rhythmus gewechselt? Ich glaube,
vor einem Jahr.
Also seither weiß ich, dass ich die 451 kriege, wenn nichts dazwischen kommt.
Sehr gute Idee. Ja, Richard, hast du dieser Geschichte noch was hinzuzufügen? Oder?
Weißt du, wir könnten wahrscheinlich nicht nur eine eigene Staffel, sondern einen eigenen Podcast nur über zerstörte Bücher machen. Aber ich belasse es jetzt einmal hierbei. Wie gesagt, ich kann sehr empfehlen, das Buch von Fernando Baez über The Destruction of Books. Einiges akademischer sind die beiden Bücher von Rebecca Knuth und Paul Lestrange. Da geht es in erster Linie um die Bibliotheken. Aber ja, da kann man sich, wenn man sich für das Thema interessiert, auf jeden Fall noch einlesen. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir über zum Feedback-Hinweis-Blog.
Sehr gut.
Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das per E-Mail machen, feedback@geschichte.fm, kann es auf den diversen Social-Media-Plattformen tun, dort heißt man Geschichte FM. Auf Mastodon sind wir auch, da gibt man einfach geschichte.social in einen Browser ein und landet direkt auf unserem Profil. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und all solche Dinge, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts tun oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann.
Wer uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchte, hat die Möglichkeit, ein Buch zu kaufen. Das heißt, Geschichten aus der Geschichte gibt's im gut sortierten Buchhandel. Merch gibt's unter geschichte.shop und es gibt 2 Möglichkeiten, diesen Podcast werbefrei zu hören. Die eine ist bei Apple Podcasts, da gibt's den Kanal Geschichte Plus und bei Steady kann man sich den Feed kaufen für 4 € im Monat. Da gibt's alle Infos unter geschichte.fm/steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Mario, Urs, Dominik, Laura, Katharina, Achim, Lars, Dirk, Sebastian und Alexander. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank und danke an Lene Kiebel fürs Schneiden dieser Folge.
Tja, Richard, dann würde ich sagen, machen wir doch das, was wir immer machen.
Richtig, geben wir dem einen das letzte Wort, das er immer hat.
Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.